Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Einen wunderschönen André. Wir sind wieder hier zusammen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich spoiler gleich von Anfang an. Wir haben einen Gast heute hier. Und bevor ich den aber vorstelle, würde ich eine ganz kurze Geschichte erzählen wollen. Und zwar ist das schon einige Jahre her. Da habe ich mich morgens auf einen Termin vorbereitet, habe nochmal kurz im Internet geguckt, wen treffe ich da eigentlich auf den Grundstücken, wo ich jetzt hinfahre, die ich mir angucke und was erwartet mich. Und habe dementsprechend mir dann Anzug angezogen und mich ins Auto gesetzt, bin nochmal schnell durch die Waschanlage, weil man weiß ja, wie das ist, wenn man sich mit Investoren mit vielen Grundstücken trifft, was einen da erwartet. Und dann stehe ich da und dann kommt da ein schwarzer Berlingo angefahren. Dann steigt jemand aus mit Turnschuhen und Jeans, freudestrahlend, hat der Käppi auf, drückt mir die Hand entgegen und sagt, schön, dass du da bist, wir haben tolles Wetter, ach komm, wir gucken uns erstmal die Grundstücke an. Und der erste Gedanke, den ich da hatte, irgendwas ist hier anders. Und genau deswegen haben wir jetzt sehr, sehr viele Jahre auch zusammengearbeitet, haben viele tolle Überschneidungen gefunden und es macht immer wieder Spaß. Und deswegen möchte ich ihn hier einfach jetzt kurz vorstellen. Karl Prager, schön, dass du da bist, Karl. Ich hoffe, du hast ganz viele tolle Ideen mitgebracht, auch für unsere Zuhörer da draußen. Ich glaube, es wird spannend als Investor, als Grundstücksentwickler, aber sag doch vielleicht da selbst ein, zwei Sachen dazu, wer du bist und was du in den letzten Jahren gemacht hast.
Hallo Kai, hallo André. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Danke. Weil das ja etwas ist, was mir sehr Spaß macht, Grundstücke zu entwickeln. Grundstücke entwickeln, das ist so ein großer Begriff, der ganz viele kleine Aktionen umfasst und ganz viele unterschiedliche Bereiche betrifft. Das ist einerseits natürlich so das Planungsrecht. Du hast ein Grundstück, was machst du damit eigentlich? Das zweite ist, musst du überlegen, jetzt habe ich das Grundstück, ich möchte es ja auch wieder an jemanden weitergeben. Das heißt, da geht es dann um die Frage der Wirtschaftlichkeit, die ich mir natürlich denke. Dann schaue ich mir das Grundstück an und denke mir, ui, da musst du jetzt einiges machen. Das heißt, Grundstück ohne Straße, das ist zwar ein Grundstück, aber das nützt niemandem irgendwas. Und die Straße ist ja nur das, was ich sehe. Das ist so dieses breite Betonband oder Teerband. Und drunter liegt die sogenannte leitungsgebundene Erschließung. Das heißt, im Endeffekt ist es so, ich suche mir ein Grundstück oder es kommt jemand auf mich zu mit dem Grundstück. Ich muss mir überlegen, es von der rechtlichen, von der Planungsseite her zu betrachten. Ich muss mir überlegen, es von der technischen Seite her zu betrachten. Und dann muss ich mir, und das ist eigentlich das Wichtigste, überlegen, ein Grundstück ist für eine Familie da, eine Familie hat Kinder und die wollen gut leben und die möchten auch Spaß dran haben. Und das ist dann eigentlich der zentrale Punkt.
Merkst du, André? wie es genau, da ist was anders, wie auf dem Oktoberfest, wenn man einmal angestochen hat, dann sprudelt's.
So, da ist, okay. Das habe ich auch gemerkt, ja.
Genau. Und das ist genau das, was ich von der ersten Minute an letztendlich an Vibe gespürt habe. Hier geht's nicht darum, das ist nicht irgendein Produkt, wo man einfach schnell irgendwie Geld mitverdienen möchte und wo es nur darum geht, finanzielle Mittel rauszuziehen, sondern da macht sich jemand halt Gedanken, okay, wie kriege ich hier wirklich ein optimales Produkt für dann jemanden raus, der nachher hier baut und eine gute Zeit haben will.
Na, vor allen Dingen, das haben wir ja dann auch in der Vergangenheit, in der Zusammenarbeit erlebt, dass die ganzen Familien, die dort im Baufeld dann eingezogen sind, dass da wirklich eine neue Gemeinschaft auch entsteht. Und da hast du ja immer Wert drauf gelegt.
Ja, das ist natürlich auch eine Kindheitserfahrung von mir, weil mein Vater hatte gekauft ein Reihenhaus in einer Straße, die benannt war nach einem Namen, den kein Mensch kennt. Fand ich dann immer ein bisschen schade, dass man da aufwächst und man baut keine emotionale Beziehung so auf zu so einem komischen Namen. Andererseits, das war so eine kleine Siedlung, das heißt, es waren zwei Straßen, die sich gekreuzt haben. An der Kreuzung war so ein kleiner Platz mit einem kleinen Brunnen. Und wir Kinder hatten dort einfach die Möglichkeit, uns zu bewegen, auch im öffentlichen Raum zu spielen. Es war eben kein Durchgangsverkehr. Und das Projekt, auf das du jetzt anspielst im Augenblick in Nauen, das ist ja bei mir auch so geplant worden, dass ich keine Durchfahrtsstraßen habe. Hm? Es war ursprünglichweise die Idee von der Gemeinde, die war jetzt nicht so konkret, aber das kam halt dann, wollen wir nicht einfach eine Durchfahrtsstraße machen? Das war halt so verkehrsplanerisch gedacht. Mir ging es darum, dass ich sage, ich möchte eine Straße haben, die möglichst wenig Durchfahrtsstraße ist, damit die Leute rausgehen können, die Kinder rausgehen können, dort gemeinsam spielen können. Denn für die Kinder ist es ja das erste Erleben der Welt überhaupt. Das ist sozusagen die Heimat und die soll dann bitte möglichst angenehm sein. Das sind so Überlegungen, die kommen halt, wenn man so einen Beruf nicht als junger Mensch anfängt, sondern als älterer Mensch schon anfängt, wo man dann sich überlegt, wo soll es eigentlich hinführen?
Ja, das finde ich auch gerade an dieser Stelle wirklich richtig toll bei dir, dass du dir um diese Dinge eben auch vordergründig Gedanken machst. Ne? Zwar unter wirtschaftlichen Aspekten, logisch, ne? Sonst würde es man ja nicht tun, aber.
Aber eben nicht nur, ne? Also, das war auch einer der Sachen, wo wir damals über das Baugebiet gelaufen sind, wo es dann hieß, naja, wir haben hier die Straße eben so und so gestaltet, da verliere ich zwar so und so viel 1000 Quadratmeter auf die Gesamtfläche, aber das kann ich verkraften bei meinem Einkaufspreis. Und aber am Ende ergibt sich dadurch einfach ein schöneres Stadtteilbild nachher, ein schöneres Baugebiet und es ist für alle nachher angenehmer und wohnlicher, wo ich dann sage, okay, da denkt in der Regel keiner drüber nach. Ne? Das ist oftmals sehen Baugebiete ja aus, wie als würde man einfach mit dem Lineal auf dem Papier Vierecke raufziehen. Ne?
Ja, das ist natürlich auch Ausdruck der Zeit jeweils. Also das, ich merke ja an den Sachen, die ich gemacht habe, kann ich ablesen, wie groß der wirtschaftliche Druck sozusagen war. Natürlich nimmt öffentliche Straßenfläche, nimmt einfach Platz weg, den ich in Anführungszeichen verkaufen könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so Baugebiete anschaue, die extrem ökonomisch geplant sind, das heißt, wo der Versuch gemacht wurde, alles aus diesem Grundstück irgendwie rauszuquetschen, dann merke ich ja auch, das ist keine Lebensqualität, die dahinter ist. Mhm. Das heißt, ich fahre ja hin in so ein Gebiet und weiß, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Und ich habe halt immer den Versuch gemacht, es so zu machen, dass ich auch selber mich dort wohlfühlen würde. Ja. Und ich halte es halt tatsächlich zentral als Überlegung, wenn dort jemand eine Familie gründet, ist es so, dass dort Kinder kommen und für die ist das der erste Eindruck der Welt, den sie haben. Das ist, habe ich für die Kinder dann etwas gebaut, was die ein Leben lang mittragen. Und wenn die, keine Ahnung, in Berlin an der großen Durchfahrtsstraße aufwachsen und aus dem Haus rausgehen können und dann aufpassen müssen, dass sie nicht überfahren werden von Fahrrädern oder von den Elektrorollern oder einfach über die Straße gehen müssen, immer nur aufpassen müssen, dass ihnen nichts passiert, dann ist das einfach eine andere Form des Aufwachsens, als wenn du in einem Gebiet aufwächst, wo du auch einen bestimmten Schutz genießt. Einfach durch die Umgebung. Natürlich auch durch die Nachbarn, die vielleicht alle in so einer ähnlichen Lebenssituation sind wie du, in dem Augenblick, wo du das Haus gebaut hast.
Und das ist das klingt ja alles sehr romantisch. Auf der einen Seite, ne, dieser Gedanke, und auf der anderen Seite steht dann immer das Bauamt und die ganze Erschließung und diese ganze Genehmigungsverfahren und der B-Plan, der entwickelt werden muss und der Kampf. Ich glaube, dass viele da draußen gar keinen Einblick haben oder gar keine Idee haben, was das teilweise für ein Kampf ist, bis man ein Stück grüne Wiese, Ackerland, dann irgendwann tatsächlich zu so einem Baugebiet gemacht hat. Wie ist da der Werdegang? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben?
Ja, klar. Das ist so, dass diese Kämpfe in der Zwischenzeit auch schwieriger geworden sind. Ich habe angefangen mit der Grundstückserschließung vor 15 Jahren. Da war es im Berlin- und Brandenburger Bereich so, dass die Gemeinden eigentlich froh waren, wenn jemand kam und angefangen hat, eine Fläche zu erschließen. Damals war einfach der wirtschaftliche Druck auch nicht so groß. Das heißt, wir konnten es noch häufigst preiswert einkaufen, die Flächen. Wir haben dann die Flächen erschlossen. Da war es so, dass wir 3-4 Firmen hatten, die wir gebeten hatten, dann die Angebote abzugeben. Damals waren noch Firmen da. Beim letzten Baugebiet hatte ich nur noch eine einzige Firma, die angeboten hat. Die Preise waren dann in der Zwischenzeit, das ist jetzt 5 Jahre her, dann schon mal 30-40% höher als vorher. Diese ganze Situation und diese Idee, sich Gedanken zu machen, sozusagen vom Schluss der Situation her. Das heißt, wenn das Ding fertig ist, wer wächst da auf, wer will da wohnen? Das ist ja eine Überlegung, die einerseits ein Stück Lebenserfahrung beinhaltet. Das ist bei mir einfach auch abhängig von meinem Lebensalter. Auf der anderen Seite ist es logischerweise so, ich möchte das Produkt ja gut verkaufen können. Ich lebe ja auch davon, es zu verkaufen. Das heißt, es muss einfach so sein, dass die Leute auch gerne hingehen. Das ist die eine Seite. Die zweite Geschichte, die technische, die du gefragt hast. Es macht natürlich Spaß, sich in etwas Neues einzuarbeiten. Wenn ich jetzt so ein Baugebiet habe, dann baue ich eine Straße und in der Straße sind ganz, ganz viele Sachen unten drin. Da ist die Trinkwasserleitung, die Abwasserleitung drin, da ist normalerweise auch Glaswasser heutzutage drin. Früher war Gas drin, das macht man heute nicht mehr und es ist die Elektroleitung drin. Diese Dinge haben ganz unterschiedliche Anforderungen von der Breite her eines Schutzstreifens. Das heißt, wenn ich da eine Leitung reinlege, dann sagt der Erschließer, bitte links und rechts 3 Meter, nichts anderes oder nicht drauf bauen. Bei der Straße selber ist es auch interessant, denn die Straße ist ja nicht nur da zum Befahren. Das heißt, die braucht auch eine bestimmte Belastungsfähigkeit. Ich glaube, das sind im Augenblick 44 Tonnen, die maximal nach der Straßenverkehrsordnung gefordert sind, sondern ich muss ja auch das Wasser, das von oben kommt oder von der Seite rüberläuft, muss ich auch irgendwie ableiten. Das heißt, die Straße muss eine bestimmte Neigung haben, und zwar nicht nur eine Längsneigung, sondern auch eine Querneigung. Ich muss schauen, wo das Niederschlagswasser hingeht, also entweder in Graben auf die Seite oder ich mache Rohre rein. Und das macht schon Spaß, das zu lernen, wie das geht. Das ist ziemlich lustig. Und dann kommt noch dazu, wie ich eine Straße aufbaue. Also ich mache ein großes Loch und baue darauf eine Straße. Das heißt, ich habe unten einfach eine große Schotterung. Dann mache ich ja eine Zwischenschicht, wo die Leitungen reinkommen. Dann mache ich oben eine Bettung, wo die Steine draufkommen oder der Teer drauf verlegt wird. Das heißt, das sind auch ganz bestimmte Aufbauten. Und lustig ist es dann noch zum Schluss die Abnahme. Aber das machen wir später.
Ja, die Straßen werden ja auch dann oft an die Gemeinde übergeben. Also man baut die, man zahlt viel Geld, man sorgt dafür, dass alles funktioniert, und dann verschenkt man es quasi an andere. Das ist sehr, sehr spannend.
Genau.
Und das sind ja alles Dinge, die muss letztendlich, damit es sich wirtschaftlich lohnt, nachher der Käufer des Grundstücks mittragen. Ja, das, glaube ich, wird auf das einzelne Grundstück irgendwo ein Stück weit umgelegt.
Oder muss ja. Ne?
Und dazu kommt, also oftmals hast du es ja auch so gemacht, dass du dann, wenn sowieso alles offen war und die Arbeiten gemacht waren oder gerade am Machen waren, dass du diese ganzen Vorstreckungen, also alles, was so kommt eigentlich, wenn man ein Haus baut, wo man dann von der Straße die Leitung noch aufs Grundstück führen muss, dass das oftmals tatsächlich schon passiert ist im Sinne der oder im Rahmen der Erschließung, dass am Ende der Käufer des Grundstücks einfach hier auch einen Mehrwert hatte. Das heißt, man hat dann gleich gewisse Dinge schon schlau gemacht und hat es dem zukünftigen Käufer dadurch auch einfacher gestaltet.
Und da resultiert ja dann raus, warum der Kaufpreis für das Grundstück höher ist als der Bodenrichtwert zum Beispiel. Ist ja logisch, ne? Wenn du so viel Geld investieren musst, um die Vorstreckung zu machen, die Erschließung, die Straße. Wenn ich jetzt irgendwo eine Lückenbebauung mache und da ist die Straße noch nicht gemacht, bezahle ich das ja später auch, ne? Und beim Baufeld ist das ja letztendlich dann schon alles erfolgt und daraus resultiert natürlich auch dementsprechend ein anderer Preis.
Richtig. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt die Straße komplett neu baue und die Sachen von vorne weg planen kann, dann kann ich natürlich kostenoptimiert planen. Das heißt, mir geht es ja darum, dass ich dann diese Dinge abarbeite. Das heißt, ich lege die Abzweigungen der Leitungen alle aufs Grundstück. Das heißt, die liegen auf dem Grundstück. Ich baue auch die Zufahrt zum Grundstück. Das heißt, den Teil zwischen der Grundstücksgrenze und der Fahrbahn. Da brauche ich eine Zufahrt. Die baue ich dann auch gleich fertig. Die ist dann von der Technik her optimal gebaut. Ich habe dann auch den Vorteil, dass die ganze Straße ähnliche Zufahrten haben. Das sieht dann einfach ein bisschen angenehmer, ein bisschen regelmäßiger aus.
Optisch ist das immer bei dir ein Highlight dann auch, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also dann hat nicht jeder eine andere gestaltete Einfahrt, ne? Es gibt ein ganz anderes Bild von diesem Wohngebiet.
Richtig. Und das Zweite, was natürlich jetzt zu betrachten ist, wenn ich eine Lückenschließung mache, das heißt, Lückenschließung heißt, ich habe eine Straße, da ist ein Baustück und links und rechts sind auch noch Häuser. Die Häuser sind natürlich alle erschlossen, die haben alles, was man an Erschließung braucht, nur diese Lücke nicht. Das heißt, dann muss ich anfangen, die Straße erstmal aufzubrechen. Das heißt, ich muss also eine Grube machen, da die ganzen Leitungen finden, die Anschlüsse machen, aufs Grundstück führen und das wieder zumachen. Das heißt, da mache ich einfach ganz, ganz viele teure Arbeiten, um die Erschließung überhaupt draufzukriegen. Es ist einfacher für mich, wenn ich die Straße baue, es gleich vorneweg zu machen. Und der wichtige Punkt ist dann, dass der Käufer weiß, diese Kosten, die er zwar jetzt mehr bezahlt, wenn er das Grundstück kauft, weil das Grundstück dann über dem Bodenrichtwert liegt.
Da muss ja, ist ja logisch.
Ja, das kommt einfach von der Systematik des Bodenrichtwerts her, weil der Bodenrichtwert sich immer auf die normal erschlossenen Grundstücke bezieht. Und diese Zusatzarbeiten, die gemacht worden sind, werden halt im Bodenrichtwert nicht betrachtet. Der Haus Bauer hat dann den Vorteil, dass er sich Kosten spart. Das heißt, er zahlt da zwar beim Grundstück etwas mehr, er hat aber Erschließungskosten, die sonst beim Haus dazu bezahlt werden müssten oder vielleicht im Hauspreis schon einkalkuliert sind, die kann er wieder rausziehen und dadurch hat er dann zum Schluss doch einen Mehrwert.
Und was ich da gerade auch beim Thema Finanzierung ganz, ganz wichtig finde, wenn du auf dem Baufeld ein Grundstück kaufst, denn also zum Beispiel ist schon alles erschlossen, die Medien liegen schon auf dem Grundstück, habe ich eine klare Kostenplanung, weil ich habe den Preis dafür, den ich bezahle. Wenn ich das nachträglich mache, kann natürlich irgendwo, ja, muss ich auf die andere Straßenseite vielleicht, ne? Also muss ich die Straße noch sperren. Die Kosten kann ich eigentlich gar nicht so genau kalkulieren, als wenn ich sie schon benannt habe.
Richtig, du hast einfach eine höhere Kostensicherheit. Und das ist ja das große Problem. Ich meine, ich habe ja selber auch einen Hauf gebaut. Du bist halt einfach unsicher. Du möchtest ja ungefähr wissen, wo du wirklich hinkommst. Du planst ja sowieso immer irgendwie ein bisschen Puffer mit ein. Aber je weniger Puffer du einplanst, heißt, umso sicherer bist du. Das ist der Vorteil. Und ich denke auch gerade beim Bereich Finanzierung, es ist ja auch für eine Bank nicht uninteressant zu wissen, das Ding ist schon weitgehend fertig, das, was wir da finanzieren, hat ein geringeres Risiko, als wenn ich jetzt irgendein Grundstück nehme, wo ich noch nicht genau weiß, wo die Probleme sitzen.
Genau. Ich fand die Ansicht auch sehr spannend. Naja, Sie müssen ja das Grundstück, ne? Das war ja meine Aussage, ich muss das Grundstück ja teurer verkaufen als Bodenrichtwert, weil Bodenrichtwert wird immer erzeugt aus den Verkaufspreisen in der Vergangenheit. Und wenn ich das Grundstück jetzt etwas teurer verkaufe, dann steigt ja in Zukunft der Bodenrichtwert. Das heißt, ich sorge mit dem Verkauf dazu, dass im Prinzip der Wert, den die Leute kaufen, steigt. Was ich sehr spannend finde vom Ansatz her, weil es ja auch da wieder für Finanzierung, für die Zukunft, für die Käufer eine interessante Sache ist, zu wissen, ich mit dem eigenen Kaufpreis, ne, dadurch, dass diese ganze Erschließung schon drin ist, bezahlt er ja gar nicht über den Bodenrichtwert, sondern er zahlt das, was es wirklich wert ist, treibt aber dadurch den Bodenrichtwert ein Stück weit an.
Ja, das ist natürlich jetzt im Augenblick eine Situation, wo du mit den Grundstückspreisen wahrscheinlich so ein bisschen den Boden erreicht hast. Die waren ja höher vor 3-4 Jahren, dann sind sie gesunken, teilweise um 10-15%. Jetzt scheint es so zu sein, dass die Bodenpreise so eine Senke gefunden haben, eine Bodenbildung haben und jetzt auch wieder ein bisschen höher werden. Das heißt, ich merke auch, dass ich mehr Nachfragen habe. Das heißt, das Geschäft läuft im Augenblick auch wieder ein bisschen besser. So vor 2-3 Jahren war das wirklich ein bisschen deprimierend, muss man ganz klar sagen. Wichtig bei so einem Grundstück, das sauber geplant ist, auch, es ist ein Grundstück, das auch in Zukunft seinen Wert behält. Ja. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt ein Grundstück kaufe und das irgendwie hinfriemle und dann so auf den letzten Drücker dann doch noch erschlossen bekomme. Später merkt, dass zum Beispiel die Dimension von der Abflussleitung nicht in Ordnung ist. Nee, ich brauche jetzt ein Grundstück, wo ich jetzt rein investiere, wo ich weiß, dass ich in 10, 20, 25, 30 Jahren den Wert immer noch habe und vielleicht ihn auch eines Tages realisieren kann oder realisieren muss, weil ich zum Beispiel mir überlege, ich gebe das Haus an meine Kinder ab und baue mir selber im Alter ein neues. Das ist ja so auch eine Situation, die glaube ich, für jemanden, der jetzt neu baut, in dem Augenblick nicht auf der Hand liegt, dass er sagt, jetzt kümmere ich mich mal um das, was in 30 Jahren ist, weil der möchte sein Problem jetzt lösen. Ne?
Ja.
Aber man sollte einfach dran denken, wenn ich sowas kaufe, es ist ein Wertgegenstand, es ist ein ganz wichtiger Wertgegenstand. Für die meisten Leute ist es einfach auch der einzig große Wertgegenstand, den sie haben. Und der muss einfach seinen Wert auf Dauer behalten.
Also die Investition in die Zukunft und langfristig eben auch Sicherheit, was den Wert der Immobilie betrifft.
Wobei wir jetzt eines eigentlich vergessen haben, wenn ich jetzt so ein Grundstück in der Baulücke kaufe und ich habe vor eine Straße liegen und da sind irgendwie Leitungen drin, das schützt mich dauerhaft nicht davor, dass so eine Straße unter Umständen mal saniert werden muss. Und die Sanierung hat sozusagen zwei Kostenaspekte. Der eine Kostenaspekt, es kostet mich nichts, weil die Stadt repariert irgendwas vor sich hin. Es gibt aber auch die sogenannten grundhaften Erneuerungen. Grundhafte Erneuerungen sind normalerweise kostenpflichtig auch für die Anlieger. Das hat für die Anlieger langfristig natürlich auch den Vorteil, dass das Grundstück einen höheren Wert hat. Nur in dem Augenblick, wenn du da irgendwie 5.000 Euro zahlen musst, in dem Augenblick, das haut dann wieder irgendwie auf die Kalkulation, macht wenig Spaß. Der Vorteil bei den Grundstücken, die jetzt komplett erschlossen sind, mit allen Leitungen, auch mit allen neuen Leitungen, wo auch Internet zum Beispiel, also Glasfaser schon drin liegt, ist, die haben heute im Lauf der nächsten 30, 40 Jahre kein Problem.
Genau. Das alles ist, neu, alles gemacht.
Genau.
Hm? Dann müssen wir wieder bei der Kostensicherheit.
Richtig.
Wir haben ja eben gerade so ein bisschen auch, ne, das war ja so Zukunft und wie ist gerade der Markt, ja, und so. Ja. Was glaubst du, das ist Philosophie ganz, ja, ja, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber was glaubst du, was wird in den nächsten Jahren mit Wohnraum und mit Boden passieren? Wird es eher nach oben gehen? Wird es schwieriger als Käufer das Land zu erwerben, weil es wieder teurer wird? Oder geht die Spirale weiter nach unten? Wie siehst du das?
Ich gehe davon aus, dass wir als gut entwickeltes Land, auch wenn wir im Augenblick im internationalen Vergleich etwas zurückfallen, wir sind ein Land, das gut entwickelt ist, das technisch voraus ist. Wir haben relativ gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben im Augenblick ein hohes Maß an Sicherheit, und zwar jetzt nicht nur an Sicherheit in Form von Krieg von außen, sondern es sind auch Sicherheiten, was unser Sozialsystem betrifft. Das ist ganz wichtig. So ein Land wird immer attraktiv sein und Leute werden hier wohnen wollen. Und wenn ich hier wohnen will und weiß, es funktioniert hier, dann fange ich auch an, mir zu überlegen, jetzt baue ich mal einfach ein Haus oder ich kaufe mir eine Eigentumswohnung. Das ist die Situation so grundlegend. Vom Wirtschaftlichen her haben wir im Augenblick das große Problem, dass die Grundstückspreise hoch sind, die Baukosten sind gestiegen. Die Zinsen sind ja nicht hoch, weil im langfristigen Vergleich sind die Zinsen im Augenblick eigentlich im Prinzip genau im langfristigen Durchschnitt. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass die Zinsen bis 2015 irgendwie im Schnitt bei 7% oder so irgendwas lagen. Ich lasse mich jetzt nicht darauf festlegen, lass es einfach insgesamt mehr sein. Wir sind im Augenblick in der Situation, wo du vielleicht mal etwas niedrigere Zinsen haben kannst, vielleicht etwas höhere, aber im Schnitt stimmt's. Wenn wir es in den Griff kriegen, dass die Kosten nicht weiter steigen, und da gibt's ja im Augenblick auch Bestrebungen, einerseits von der Politik, vom Gesetzgeber her, dass der die Anforderungen etwas runterzieht. Auf der anderen Seite fangen die Hausbaufirmen an und haben das ja auch schon umgesetzt, neue Produkte so zu entwickeln, dass sie einfach optimierter sind. Optimiert heißt, ich versuche, den Platz so zu nutzen, dass er vielleicht für die jetzige Situation einer Familie mit zwei Kindern genauso passt wie später mal für die nur noch Eltern, wenn die da sind. Dass ich auch bestimmte Dinge, die vielleicht schön sind, aber luxuriös sind, das sind Dachformen, das sind Erker, dass ich das weglasse. Das heißt, ich optimiere diesen Baukörper. Dann gibt's ja auch einfach die Idee, dass ich den Bauablauf optimiere. Das ist so das Stichwort serielles Bauen, dass man einfach Dinge vorbereitet macht. Wenn wir das in den Griff kriegen, und das kriegen wir in den Griff, gehe ich mal davon aus, werden wir im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre mit steigendem Maße Bauherren bekommen, die bauen wollen. Und ich bin eigentlich nicht bange, dass jetzt sich irgendetwas Grundsätzliches ändert. Auf der anderen Seite haben wir in der Bundesrepublik einen sehr hohen Flächenverbrauch beim Wohnen pro Person. Das heißt, der ist ja auch im Laufe der letzten 20 Jahre gestiegen. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Laufe der Zeit einfach weniger Fläche pro Person nutzen werden. Das hat schon mal ökologische Gründe, weil jeder Quadratmeter, den ich habe, den muss ich bezahlen, den muss ich aber auch heizen.
Ja. Und auch bewirtschaften und.
Richtig. Ne? Genau. Also ich mache jetzt zum Beispiel schon mal eines. Ich habe jetzt mal, das ist sehr amüsant, weil das eigentlich auch so ein Schlaglicht auf die Zeit wirft. Dieses Baufeld, das ich 2011 angefangen habe zu erschließen, das sind sehr große Grundstücke, auch sehr lockere Grundstücke. Teilweise sind die Grundstücke schon in zweiter Reihe bebaut worden. Ich glaube, du hast da eins davon auch gemacht. Und jetzt sind noch Grundstücke da, die entweder sehr groß sind, mit denen habe ich im Augenblick ein Problem. Es sind aber Grundstücke da, die haben so eine Fläche so bis zu 1000 Quadratmeter. Und da habe ich jetzt zwei dieser Grundstücke genommen und halbiere die, sodass man also ein Hammergrundstück hinten hat, ein kleines. Und dann haben wir Grundstücke, die sind im kleinsten Fall so 350 Quadratmeter groß. Dafür gibt es dann natürlich auch einen Baukörper, der drauf passen muss. Das heißt, der muss dann etwas kompakter sein. Und interessanterweise habe ich für diese Grundstücke jetzt eine Nachfrage, die ich vor 3, 4 Jahren nicht gehabt hätte.
Ja.
Weil wir vor 3, 4 Jahren immer davon ausgingen, es muss immer ein bisschen größer werden und ein bisschen schöner und ein bisschen mehr. von der Nummer kommen wir runter. Das funktioniert auch auf Dauer nicht, weil ich merke es also bei mir persönlich, wir haben ja auch ein Haus und das Kind ist raus und jetzt ist das Ding zu groß und jetzt sage ich, okay, eigentlich will ich es verkaufen und will was Kleineres haben. Ja. Und das, will, das kann man sich aber auch sparen. Ne?
Also als fängt ja auch wirklich jetzt ein Umdenken an, die Erfahrung machen wir auch, ne? Wo wir in der absoluten Niedrigzinsphase waren. Weiß ich nicht, hatten wir teilweise Kunden, zwei Personen ohne Kinder, die 180 Quadratmeter Wohnfläche wollten oder 160 Quadratmeter. Wofür? Ne? Und wenn man sich mal ein bisschen zurückbesinnt in die vergangenen Jahre, war ja so eine typische Familie, Haus 120 Quadratmeter. Ne? Und ja, das kann man ja auch alles optimieren. Ne? Deshalb haben wir ja auch ein paar Folgen dazu gemacht, zu diesem Thema.
Genau, wir haben Grundstücksteilung und so, haben wir in der Vergangenheit einfach mal reinhören, wer es noch nicht gehört hat. Auch das Thema Doppelhaushälften, das sind ja alles Optionen und Möglichkeiten, auf weniger Raum Wohnraum zu schaffen. Und ich glaube auch, dass das Wohnraum in Zukunft einfach ein Gut sein wird, was Geld kosten wird, was teurer wird, meiner Meinung nach, was aber auch unter den Fingernägeln brennt, man merkt es auch. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man relativ zeitnah einfach, wenn man diesen Traum und diesen Wunsch hat, ein Haus zu haben, es einfach anzugehen. Und da helfen natürlich solche Konzepte wie kleinere Grundstücke und das Ganze ein bisschen marktgerechter zu gestalten, natürlich super aus. Kai, wenn du noch so am Ende jetzt unserer Folge so 1, 2, 3 Tipps mitgeben würde, ne? Du hast ja selbst Immobilien, du wohnst in Immobilien, bist ein Immobilienprofi. Wenn du an Menschen, die da draußen jetzt sagen, oh, ich würde gerne ein Haus bauen, ich würde gerne Eigenheim gestalten, die noch vielleicht so ein bisschen am Anfang sind, welche 3 Tipps würdest du so final mitgeben und sagen, das ist besonders wichtig, achtet da drauf?
Das Erste, worauf man achten kann, ist, wo man jetzt wohnt. Das heißt, dass ich mal überlege, jetzt wohne ich in einer Wohnung, was fehlt mir? Was ist vielleicht sogar zu viel? Das heißt, einfach mal zu schauen, welchen Bedarf habe ich? Und diesen Bedarf dann einfach mal zu definieren und zu sagen, so, will ich da zum Beispiel vom Flächenbedarf her, will ich ein bisschen Puffer haben, will ich es ein bisschen größer machen, damit ich später einfach noch ein bisschen ein paar Möglichkeiten habe, etwas zu ändern. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich Familienplanung. Ich weiß, dass natürlich heutzutage so die Ein- und Zwei-Kinderfamilie die übliche ist. Dass man sich da überlegt, soll es so sein, dass man das auch mit dem Partner und mit der Partnerin bespricht, um da beim Partner oder der Partnerin auch einfach ein Denken auszulösen, dass man jemanden im Denken auch mitnimmt. Denn das ist so ein Haus ist ja etwas, was zwei Leute gemeinsam normalerweise bauen. Dann, dass man sich überlegt, wo will ich hin? Und dass man für sich eine Entscheidung trifft, wo man wohnen möchte. Möchte man eher im urbanen Bereich wohnen? Möchte man eher im ländlichen Bereich wohnen? Und das, was ich heute für ganz wichtig halte, sich zu überlegen, dass ich eine Möglichkeit habe, der Verkehrsanbindung über eine Regionalbahn, über Busse, so dass ich dann unter Umständen auch mal auf ein Auto verzichten kann, weil das kann einfach die Zukunft sein, dass wir weniger Möglichkeiten des Individualverkehrs haben. Das wäre mit Sicherheit eine Überlegung. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass ich sage, das Grundstück, ich weiß, jeder will irgendwie so 2 Hektar Grundstück haben und 27.000 Quadratmeter Garten. Und dann soll sich bitte mal jemand überlegen, wie viel Arbeit er hat. Die kleineren Grundstücke haben den enormen Vorteil, ich kann es alleine bewirtschaften.
Ja. Also klingt alles tatsächlich sehr interessant, wobei die einzig wahren 3 finalen Tipps wären jetzt eigentlich gewesen, cleveres Baum-Podcast hören, den Podcast folgen und positiv bewerten und einfach mal auf www.cleveresbauen.de vorbeischauen. Und ansonsten findet ihr auch da alle Informationen über den Herrn Prager nochmal. Wir werden die Webseite verlinken und dann würde ich, glaube ich, die Folge abschließen.
Kai, das, was du gesagt hast, hätte ich alles gesagt, aber ich wusste, dass du es sagen wirst.
Ich war zu schnell wie immer. dann wünsche ich euch da draußen alle eine gute Zeit.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und vielen Dank, Karl, dass du heute bei uns warst.
Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke.